Ich habe vor der Ostern und über die Ostern intensiv Texte gelesen in den Evangelien über das Ostergeschehen und ich habe euch heute auch eine Predigt mitgebracht. Und gerade bei dem Lied, das wir jetzt gesungen haben, wir trauen dir, ich weiß nicht, wie es den Jüngern gegangen ist, wo sie am Morgen, am Sonntagmorgen zum Grab gekommen sind, leer, ihre Herzen sind leer gewesen und er ist nicht da, hinter ihnen liegt Kreuzigung. Ich glaube, sie haben das Lied nicht gesungen. Wir trauen dir Grosses zu. Sie haben einfach nicht mehr gewusst, wie weiter. Wo wir am Gartengrab sind, das ist nicht das Gartengrab in Jerusalem, aber das ist ein abgebildetes Grab, so wie das Grab von Jesus könnte ausgesehen haben mit dem Stein. Wo wir am Gartengrab in Jerusalem sind, hat mich eine Teilnehmerin von der Reise gefragt. Sie hat auch du Verstehungstext gelesen, so quasi als Vorbereitung auf den Tag, wo wir dann am Ort der Kreuzigung gestanden sind und am Ort der Auferstehung. Sie hat mich dann gefragt, warum sagt Jesus zu der Maria Magdalena im Bericht vom Johannes, rühr mich nicht an. Und beim Lukas sagt er zu den Jüngern, langet mich an. Es gibt unterschiedliche Antworten auf die überraschenden Texte, die so verwirrend sind. Ich denke, die Augenzeugen und die, die einfach das erlebt haben und nachher nicht geschrieben haben, die haben so viel gehört, dass es nicht einfach war, schriftliche Aufzeichnungen zu machen. Wenn man die Aufzeichnungen der vier Evangelisten lesen, dann können einem die verwirren, weil es zum Teil den Eindruck erwecken, dass sie nicht übereinstimmen. Es gibt verschiedene Antworten auf den Unterschied. Ich möchte heute nur auf ein Beispiel eingehen. Aber wichtig ist der Hinweis, dass der Johannes der einzige unmittelbare Augenzeuge war von den Evangelisten von der Auferstehung. Er ist der einzige, der es gesehen hat. Alle anderen haben nur vom Hören sagen aufgeschrieben. Der Matthäus, der Markus und der Lukas waren am Ostermorgen nicht am Grab. Sie haben nur aufgeschrieben, was von anderen gehört haben. Aber Johannes war der erste männliche Zeuge, Augenzeuge. Und er schreibt am Ostermorgen oder über den Ostermorgen folgende Worte. Johannes Kapitel 20, Vers 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber beide miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden hat, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat zu mir gesagt. Maria von Magdala ist also die erste Augenzeugin, wo Johannes beschreibt. Die anderen Evangelisten erwähnen noch andere Frauen. Auch Maria erwähnt gegenüber den Jüngern im Vers 2, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also offensichtlich sind da auch da, Johannes hat es wahrscheinlich auch gewusst, dass da andere Frauen dabei gewesen sind. Maria ist nicht allein, aber Johannes erzählt aus einem bestimmten Grund nur über Maria Magdalena. Maria Magdalena ist die Frau gewesen, die Jesus befreit hat von 7 Dämonen. Ich denke, dass sie eine ganz besondere Beziehung hat zu Jesus. Und sie war auch dabei gewesen, wo Jesus ins Grab geleitet worden ist am Abend vom Schabbat, vor dem Schabbat. Und dann der schwere Stein, der hingerollt, das Grab zugemacht worden ist. Und jetzt ist sie sehr früh am Sonntag, bevor die Sonne aufgeht, am Grab und sieht, dass der Stein weg ist. Und die anderen Evangelisten berichten davon, dass sie ins Grab hineingegangen sind. Das ist auch verständlich. Sie haben ja Salben und Öl mitgebracht. Sie haben den Leichnam von Jesus einbalsamieren. Und für das hat ja die Zeit am Vorabend vom Schabbat gefehlt. Darum mussten sie es verschieben. Nach dem Kreuzestod, nach dem Schabbat. Johannes schreibt sein Evangelium als Letzte von den Evangelisten. Der Markus hat es ungefähr 45 nach Christus geschrieben, der Lukas, der Matthäus 50 nach Christus, der Lukas etwa 55 und der Johannes erst ungefähr 98 nach Christus. Er hat also die anderen Berichte, die der Evangelist alle kennt. Und darum ist der Bericht besonders. Und jetzt schreibt er: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria sieht das offene Grab. Sie sieht, dass der Leichnam nicht mehr da ist. Sie hat sicher hineingeschaut oder ist eben sogar hinein. Und dann rennt sie zu Petrus und zu Johannes, dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagt: Sie haben den Leichnam weggenommen. Ich denke, das war die einzige Erklärung, die sie für das ganze Problem hatte. Und dann passiert das, was wir alle auch gemacht hätten, wenn wir in dieser Situation gewesen wären, dass die beiden rennen zum Grab und der eine Jünger ist schneller als der andere. Johannes ist fitter. Er ist vorne beim Grab. Und es ist interessant, wie es denn heißt. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus. Sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander. Der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Klar, sie rennen, was könnt, und eben, Johannes gewinnt das Rennen, erreicht das Grab und geht nicht rein. Und die Frage ist ja, was sieht denn der Johannes und warum geht er nicht rein in das Grab? Er sieht Tücher liegen, kleine Tücher. Wenn wir die Evangelien lesen, hören wir davon, dass die Frauen, wo sie vorne beim Grab sind, die Frage beschäftigt hat, wer Jesus weggetragen hat. Das Grab war offen, der Leichnam nicht mehr da. Also muss ihn jemand weggetragen haben. Und der Johannes schreibt ja in unserem Text, wie Maria meint, dass Jesus sich ihr offenbart, das sagt der Gärtner. Und sie stellt genau die Frage dem Gärtner. Herr, hast du ihn weggetragen? Sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Und Johannes schaut also jetzt rein in das Grab, sieht die Leinentücher, Leinenbinden, und ihm ist sofort klar, in diese Tücher war Jesus hineingewickelt. Also kann die Theorie, dass er weggetragen worden ist, nicht stimmen, denn jeder, der einen Leichnam an einen anderen Ort bringt, wickelt ihn nicht zuerst aus. Da muss etwas anderes passiert sein. Johannes ahnt vermutlich in diesem Augenblick als Erste, was passiert ist, und geht darum nicht ins Grab. Er überlegt, was da passiert. Ganz anders der Petrus, der fackelt nicht lange um. Er stürzt sich förmlich in das Grab hinein und bleibt erschrocken stehen. Das heisst, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Eben, er sieht das Gleiche, der Petrus. Und er heißt dann noch, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und jetzt fängt natürlich das große Rätselraten an. Was ist jetzt da passiert? Ein aufgeräumtes Grab. Kein Leichnam mehr. Was soll das bedeuten? Der Evangelist Lukas schrieb dazu in Lukas 24, Petrus stand auf und lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Er versteht nichts. Und Johannes schrieb in unserem Text, wo Johannes geschrieben hat, im Vers 8, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Johannes hat gesehen und glaubt. Ich glaube, dass der Johannes in dem Augenblick sich bewusst worden ist, dass da jetzt eingetroffen ist, wo Jesus immer wieder angekündigt hat und die Jünger nicht haben wollen verstehen, nicht haben wollen begreifen, schon gar nicht können glauben. Sogar die Pharisäer haben das gewusst, dass Jesus da erzählt hat, dass er nach 3 Tagen wird auferstehen. Und darum sind sie nach dem Tod von Jesus geschlossen zum Pilatus gegangen, haben eine Audienz bei ihm gehabt. Und in Matthäus lesen wir am nächsten Tag, Kapitel 27, Matthäus, am nächsten Tag, der auf dem Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Die interessante Pilatus Antwort. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Und der Johannes sah und glaubte. Johannes schrieb, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Und den schrieb der Johannes, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, da redet er jetzt von den anderen Jüngern, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Die anderen Jünger haben noch nichts verstanden. In dem Augenblick haben das Wunder von der Auferstehung noch nicht fassen können, nicht glauben. Ich werde in meiner nächsten Predigt auf den selben Text eingehen, wie lange das die Jünger gebraucht haben, bis sie glaubt haben. Unglaublich. Der Lukas beschreibt das besonders dramatisch. Die Jünger sind wieder heimgegangen. Auch an dieser Stelle fasst sich Johannes sehr kurz. Dabei sind das so verwirrende Momente, wir müssen uns das vorstellen, an dem Grab. Ja, da vergesse ich die Texte auch noch zu holen. Da. Ja, da geht aber gar nicht. Genau. Die Nische hinein. So. Also. Es sind tief verwirrende Momente. Die Jünger haben die Frage gequält, was ist wirklich passiert? Sie sind verschrocken, sie haben nicht verstanden, sie haben Angst gehabt, sie haben Türen abgeschlossen. Sie haben ja immerhin eine Kreuzigung hinter sich. Was ist mit Jesus passiert? Wo ist er? Einige Frauen wissen scheinbar mehr, sie haben behauptet, dass sie ihn gesehen haben. Aber die Jünger, außer Johannes, haben nicht können glauben und haben nicht verstanden. Sie sind außer Kurs, stehen neben dem Gleis, haben nicht mehr weiter gewusst und warten hinter verschlossenen Türen. Und jetzt ist interessant, über was Johannes weiter schreibt. Maria ist ja offensichtlich mit dem Petrus und Johannes wieder zurückgekommen ans Grab und hat gewartet. Sie ist auch nicht weggegangen, wo der Petrus und Johannes wieder zurückgegangen sind zu den Jüngern. Wir lesen im Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Maria sieht wieder ins Grab hinein und jetzt sieht sie noch mehr. Jetzt sieht sie zwei Engel und die sprechen Maria an, die zwei Engel. Frau, was weinst du? Maria sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria begreift wie alle anderen nicht, was wirklich passiert ist. Es gibt für sie nur die eine Erklärung, sie haben den Leichnam weggenommen. Und dann fühlt sie hinter sich nochmal eine Person, dreht sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Maria ist so verzweifelt, sie hofft auf Hilfe und die Hilfe kommt total anders als erwartet. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus gibt Maria zwei Befehle. Der erste Befehl heißt, rühr mich nicht an. Und der zweite Befehl, gang. Gang und erzähl. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage am Eingang. Warum sagt Jesus zu der Maria Magdalena im Bericht vom Johannes, rühr mich nicht an, und zu den anderen Jüngern im Bericht vom Lukas, langet mich doch an, berührt mich, hat sogar vor ihnen gegessen, dass sie es endlich begreifen können. Eine wichtige Erklärung ist die Übersetzung. Das griechische Wort an dieser Stelle, hapto, kann man auch mit halte mich nicht fest übersetzen. Übersetzt heißt das eben, halte mich nicht fest, Maria, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Maria hat wahrscheinlich in dem Augenblick Jesus am liebsten geklammert. Sie hätten schon mal verloren am Kreuz. Sie ist dabei gewesen. Sie hat auch gesehen, was passiert ist mit ihm. Und jetzt ist er wieder da. Und jetzt will sie ihn am liebsten festheben, nie mehr loslassen. Das darf nicht mehr passieren, was passiert ist. Und Jesus sagt ihr, rühr mich nicht an. Aber Jesus hat schon vor seinem Tod gesagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Behauptung, dass es gut ist, dass Jesus geht, ist jetzt schon dort mal ein Affront gegenüber den Jüngern. Die haben das überhaupt nicht verstanden, haben gesagt, wie kannst du so etwas behaupten, dass es gut ist, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du gehst. Wir brauchen dich. Ohne dich sind wir niemand. Und nichts wäre für Maria in dem Augenblick schlimmer gewesen als der Gedanke, Jesus geht nochmal weg. Aber Jesus sagt zu der Maria, halt mich nicht fest. Was Maria und Johannes am leeren Grab von Jesus erleben, ist für mich eine ganz wichtige Lektion im Glaubensleben. Jesus hat seinen Jüngern vor dem Tod gesagt, es ist noch eine kleine Zeit, Johannes Kapitel 14, Vers 19, es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Glauben mir die Worte. Glauben mir die Worte, wo Jesus da sagt. Unabhängig von dem, was uns betrifft, was wir erleben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Maria, halt mich nicht fest als Mensch. Ich komme zu dir in der Person vom Heiligen Geist, vom Tröster. Ich werde in dir wohnen. Du wirst mein Haus sein. Du wirst mein Tempel sein. Du wirst leben. Und du wirst nie mehr tot sein, sondern leben. Du wirst eine neue, noch unbekannte Nähe zu mir erleben. Gewissheit, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Du Verstehung von Jesus ist nicht einfach eine Reanimation von einem Körper, der gestorben ist und man hat ihn wieder zurückgeholt. Es gibt keinen medizinischen, geschichtlichen Vergleich von einem Menschen, der gestorben ist, nachweislich tot war, 3 Tage im Grab gelegen ist und dann auferstanden ist. Der auferstandene Körper von Jesus ist zwar sichtbar, er hat sich wie ein Mensch bewegt, sogar gegessen und getrunken und trotzdem ist er anders gewesen. Die Jünger haben ihn ja interessanterweise nicht erkannt im ersten Augenblick. Sie haben den ersten erkannt, wo er angefangen hat zu reden, wo er sich angefangen hat zu erklären. Überzeugen, dass er es ist. Und dann haben sie ihn erkannt. Jesus war mit seinem auferstandenen Körper auch nicht mehr Naturgesetz gebunden. Er hätte ja mit seinem Körper durch verschlossene Türen durchgehen. Und in einem Augenblick da sein und wieder verschwunden sein. Was Maria in dem Augenblick vor Augen hat, ist das Leben, wo auch sie wird haben, wenn sich das Wort von Jesus an uns vollendet. Jesus hat ja gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich bin am Freitag am Morgen gerufen worden zu einem Ehepaar, wo die Frau schon länger am Rand ist vom Leben und jetzt weiss, dass es nur noch wenige Tage geht, wahrscheinlich. Und wir sind zusammen gewesen, im Bewusstsein, das ist vielleicht jetzt das letzte Mal, wo wir einander sehen. Ich bin am Samstag im Spital gewesen, der Intensiv. Und dort war ein Mann, den ich gut kenne, und ich habe die Angehörigen begleitet, weil man den Beatmungsschlauch rausgenommen hat, abgestellt hat. Und man hat nicht gewusst, was passiert. Das sind die Augenblicke, wo dann eben die Frage ist, greift da, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Also nicht ewig tot sein, sondern er wird vom einen Leben ins andere Leben übergehen. So einen Augenblick möchte man das Leben festheben wie Maria als Mensch. Jesus als Mensch. Jesus sagte Maria zu der Maria, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern. Sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Oder mit anderen Worten, ich werde euch den Heiligen Geist senden als Beistand, als Tröster, als Kraft, wo ein neues, ewiges Leben schenkt. Ich werde euch eine Wohnung bereit machen. Maria gehört als Erste die absolut einzigartige Botschaft von der Auferstehung vom ewigen Leben. In dem Augenblick, wo Jesus das ausspricht, gibt es nichts mehr Größeres als Jesus. Denn er hat da, wo uns alle betrifft als Menschen, die Grenze, wo uns allen gesetzt ist vom Leben, hat er überwunden. Mit seiner Auferstehungskraft. Ab dem Augenblick gibt es nichts mehr, Jesus als Mensch festzuhalten, sondern auf Kraft zu warten, mit dieser Kraft zu rechnen, die Tote auferweckt. Jesus hat gesagt, halt mich nicht fest, ich gehe zu meinem Vater, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die Identifikation mit dem Leben. Wann auch immer dich im Augenblick beschäftigt, welche Not, welches Versagen, welches Leid, welche Enttäuschung, welche Schwachheit, welche Schuld, welcher unüberwindbare Berg auch immer vor dir steht, Kraft von der Auferstehung füllt Tote mit der Kraft vom ewigen Leben. Das ist die absolut einzigartige Botschaft auf dieser Welt. Maria, halt mich nicht fest, glaub mir, vertrau mir, erzähl es weiter, erzähl es allen. Ich bin auferstanden, ich lebe. Und ihr solltet auch leben. Und zwar nicht einfach leben, sondern mit meinem Leben, mit dem ewigen Leben. Und der Paulus hat die Botschaft zusammengefasst. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diesen Text mitnehmt in die neue Woche. Die Hei leset, buchstabiert, am besten auswendig lernt, was er geschrieben hat. Ich bete darum, Epheser Kapitel 1, 17, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Und jetzt beschreibt er die Kraft, wo er an uns am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht fest, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt von wem gemacht? Zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Maria, heb mich nicht fest als Mensch. Heb dich nicht an dem fest, wo du siehst. Heb dich nicht an dem fest, was dich kaputt macht. Heb dich an mir fest. Am Auferstandenen. Glaub an mich. Ich möchte euch diesen Text einfach mitgeben. Und ich möchte euch Mut machen, hebt euch nicht fest, was euch mit dieser Erde verbindet, was mit dieser Erde zu tun hat. Habt Glauben an Auferstandenen, rechnet mit der Kraft, mit dem Gott, wo Jesus von den Toten auferweckt hat und mit dem ewigen Leben erfüllt hat. Rechnet mit der Kraft, wo über das ganze Universum herrscht. Rechnet mit der ganzen Fülle von Gott. Da ist die Botschaft von der Auferstehung. Maria, gang und erzähl's. Gang. Das ist die Botschaft, wo Maria soll lernen zu glauben. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Herr, du weißt, wie gross dass du bist in unseren Augen. Und vor allem, wie gross dass du bist, wenn nächste Woche wieder grosse Berge vor uns stehen. Wenn wir wieder an Probleme ankommen, wo alles grösser wird als du. Wo wir das Vertrauen verlieren. Wo uns die Sorgen quälen. Wo wir nicht mehr weiter wissen. Wo wir anstehen. Wo wir stolpern. Du kennst all die Augenblicke. Und Herr, du forderst uns auf zum Glauben. An dich glauben, an den auferstandenen Glauben. Und Herr, du weißt, wie schwer das ist, wenn man das alles so gut weiß, wenn man die Texte auswendig kennt, schon 100-mal gehört hat und sich nicht mehr bewusst ist. Es ist absolut einmalig. Und was auch immer uns begegnet, wir müssen zurückkehren an den Ort der Auferstehung und wieder bewusst werden, du bist Herr. Du bist Herr. Du bist Herr von meinem Leben. Nimm du mich, brauch du mich, mach du mich doch zum Segen. Nicht, weil ich es kann, sondern weil du in mir wohnst, mit deinem ewigen Leben. Wir werden nicht sterben. Wir werden ins nächste Leben hineingehen, wo viel realer, viel wirklicher wird sein, wie da, wo wir jetzt drin sind. Jede Träne wird abputzt werden, von dir selber. Weil du uns in einen neuen Horizont in die Ewigkeit hineinnimmst. Und sie ist schon abgebrochen. Heute durch den Glauben an dich. Wir sind schon verbunden. Wir sind schon mit einem Bein dort, aber noch mit einem Bein da und mit der ganzen Kraft von der Auferstehung, die in uns wirkt. Du hast es versprochen. Bitte lass uns das nicht vergessen in den kommenden Wochen. Was auch immer das passiert, was uns begegnet, lass uns immer daran denken. Wir glauben an Auferstandenen. An nichts weniger. Und das ist das Höchste, was wir können. Amen. Amen.